Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Susanne Burg, hallo. Ein Blick in die Medien der letzten Tage hat gezeigt, es gibt viele Anlässe, um über Männlichkeit zu sprechen. Die Band Rammstein gibt zum Beispiel weiter munter Konzerte, während der ORF von neuen Gewaltvorwürfen gegen Till Lindemann spricht. Kevin Spacey, der stand in Großbritannien ja vor Gericht, unter anderem wegen sexueller Nötigung, und der Schauspieler ist gestern freigesprochen worden. Jetzt ist ein neues Essay erschienen und das setzt sich ziemlich kritisch mit Männlichkeit auseinander, beziehungsweise mit den Diskussionen um Männlichkeit. Männlichkeit verraten, heißt das Essay, und es stammt von dem Publizisten Kim Poster und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Kim Poster.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, in dem Essay sind Sie frustriert und wütend. Was macht Sie so wütend?
Also erstmal sind es natürlich die patriarchalen Zustände allgemein sozusagen, von denen Sie ja jetzt auch einige angesprochen haben. Also vor allem das wirklich unerträgliche Ausmaß an männlicher Gewalt. Mir begegnet da eben meistens in den gesellschaftlichen Diskussionen so eine Logik des Immerhin. Also man freut sich, wenn Männer immerhin es so bei Exzessen wie jetzt Rammstein eben hinkriegen, das zu verurteilen, was ja auch oft nicht passiert. Man freut sich, wenn Männer immerhin sich wenigstens ein bisschen für Geschlechtergerechtigkeit oder Feminismus interessieren, zum Beispiel wenn ihnen versprochen wird, dass dadurch ihre Beziehungen oder ihr Sexleben besser wird. Und ich bin aber Teil der gesellschaftlichen Linken und bin da auch unterwegs. Und da, finde ich, reicht das eben nicht aus, sondern da sollten ja eigentlich die Menschen unterwegs sein, die das mit der feministischen Kritik und mit der Kritik an Männlichkeit am ernstesten meinen. Und da war ich eben jahrelang auch aktiv, auch in aktivistischen Kreisen, die sich damit auseinandersetzen mussten. Und was ich da eben erlebt habe, hat mich immer wieder zutiefst enttäuscht und weiter frustriert. Und deswegen versuche ich mittlerweile, möglichst viel Abstand von so einer Logik des Immerhin zu halten, sondern stelle eher die Frage nach dem noch nicht mal. Also warum ist es noch nicht mal da, wo Männer von der Selbstaussage und vom Selbstverständnis her feministische Ideale haben und für die kämpfen wollen? Warum ist es noch nicht mal da so, dass sie ernsthafte, solidarische Gegenüber sind im Kampf gegen Männlichkeit einfach als Katastrophe und als Problem, was uns immer wieder entgegenschlägt?
In Ihrem Untertitel heißt es über das Elend der kritischen Männlichkeit. Und kritische Männlichkeit ist ein Begriff, der viel diskutiert wird. Und bevor wir weiter diskutieren, sollten wir vielleicht noch klären, was verstehen Sie darunter?
Kritische Männlichkeit ist ein Begriff, der sich erst so in den letzten Jahren durchgesetzt hat als Zugang zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Ich kann das nicht zu 100% nachvollziehen, aber ich denke, das ist in der Nähe von so dem kritischen Weißsein, was ja aus so der Antirassismusbewegung auch gekommen ist. Damit sind meistens Ansätze gemeint, die eine sehr individualisierte Selbstreflexions-Bildungspraxis in den Mittelpunkt rücken. Also die Einzelnen sollen sich selbst reflektieren. Es geht darum, an sehr konkreten Verhaltensweisen zu gucken, wie kann man es jetzt richtig machen. Meist, würde ich sagen, fehlt dabei auch eine größere Gesellschaftsanalyse, die darüber hinausgeht, dass es halt irgendwie Diskriminierung gibt und man das schlecht findet. Und deswegen sind die Praxis und die Gruppen, die es darum gibt, eben meistens halt sehr isoliert, sehr individualisiert, sehr stark abseits von feministischen Kämpfen auch passieren. Und deswegen hat kritische Männlichkeit auch mittlerweile, finde ich, vollkommen zu Recht den Ruf, dass es da oft um ein sehr identitäres Kreisen von Männern um sich selbst geht. Deswegen ist es auch mittlerweile so, dass viele der Ansätze, die meiner Meinung nach immer noch kritische Männlichkeitspraxis betreiben, sich selbst gar nicht mehr so nennen. Das ist ja ein bisschen verbrannt, das Label, würde ich sagen.
Also Sie sagen, die Männer kreisen eigentlich um sich herum, aber setzen sich nicht wirklich aufrichtig mit ihren eigenen Privilegien in der Gesellschaft auseinander? Oder wo ist das Problem?
Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass wenn die Auseinandersetzung mit Männlichkeit relativ isoliert von feministischen Kämpfen und einer sehr konkreten Frage nach der genauen Rolle von Männern in diesen Kämpfen stattfindet, dann ist sie eben was, was Männer mit sehr zweifelhaften Motiven tun und lassen können, wie sie wollen. Und dann schauen sie sich eher die Sachen an, die sie halt interessieren an Männlichkeit. Und das sind dann zum Beispiel eher so Fragen, wie können sie sich wieder gut fühlen mit ihrer Männlichkeit, obwohl es feministische Kritik gibt? Wie können sie eigentlich zu den guten feministischen Männern gehören? Wie können sie vielleicht einen besseren Zugang zu Gefühlen lernen, aber nicht, weil man damit männliche Herrschaft aufbauen will, sondern einfach, weil das ihr Leben halt besser macht. Und andere Themen, vor allem männliche Gewalt, fallen eben immer wieder runter, weil da ist Feminismus eben keine Kritik, die angenehm prickelt, sondern eher eine, die wirklich wehtut und vielleicht auch Männer zur Veränderung bewegen müsste, selbst wenn ihnen das gerade nichts bringt oder nicht gerade angenehm ist.
Es ist ja auch der Begriff toxische Männlichkeit, also überall in aller Munde und stehender Begriff geworden. Ja. Hilft der eigentlich in der Diskussion weiter?
Auch da würde ich sagen, nein. Das lässt sich, denke ich, an der Geschichte, die dieser Begriff hingelegt hat, schon sehr gut zeigen, was es da für eine komische Tendenz gibt. Weil der toxische Männlichkeitsbegriff, so wie wir ihn gerade diskutieren, ist ja vor allem während der MeToo-Debatten aufgekommen, so um 2017. Das heißt, er hat eigentlich damit angefangen, dass man männlichen Machtmissbrauch und männliche Gewalt skandalisieren wollte. Und mittlerweile, durch diese Doppelbedeutung in dem Toxischen, also in diesem schlecht für mich, schlecht für andere, das hat sich mittlerweile sehr stark verschoben auf diese schlecht für mich Achse. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie leiden Männer eigentlich unter Männlichkeit? Also warum sind das so arme Gestalten, arme tragische Gestalten, die nicht über Gefühle reden können? Und plötzlich ist oder mittlerweile ist toxische Männlichkeit längst ein Konzept geworden, was auch von Sektionen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, genutzt wird, um eben sich einfach um Männer zu kümmern und sozusagen sich um die zu sorgen, zu schauen, dass es denen sozusagen möglichst gut geht. Und auch hier ist wieder feministische Kritik total in den Hintergrund gerückt. Und das lässt vor allem immer wieder so Fantasien entstehen, dass Männer zum Beispiel nur übergriffig werden und Gewalt ausüben, weil es ihnen so schlecht geht oder weil sie keinen anderen Weg finden, mit ihren Krisen umzugehen. Und ich glaube, das verharmlost eben total die Unterwerfungsinteressen, die Männer eben zum Beispiel verfolgen, wenn sie Gewalt ausüben. Was eben auch passiert ist, dass man sozusagen in der List der kapitalistischen Vernunft liegt. In der toxischen Männlichkeit geht es ja auch ganz viel immer darum, dass es was Ungesundes. Eine nicht toxische Männlichkeit wäre ja eine gesunde, ausgeglichene Männlichkeit. Und gesund nach welchem Maßstab?
Sie schreiben sehr viel in Ihrem Essay auch über die Verbindung des Kapitalismus mit dem Patriarchat. Also inwieweit ist der auch zentral dafür, wie falsch die Diskussion Ihrer Meinung nach jetzt gerade läuft?
Also sehr stark untergebrochen würde ich sagen, gibt es eben einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat und Männlichkeit steht hier eben für all das, was Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und Autonomie verspricht in diesen Verhältnissen. Und es ist zum Beispiel theoretisch irgendwie vorstellbar, dass sowas wie Durchsetzungsfähigkeit irgendwann dann nicht mehr als männlich gelten wird, auch wenn ich das sehr unrealistisch finde. Im Kapitalismus ist es aber unvorstellbar, dass Durchsetzungsfähigkeit nicht ein großer Wert ist, weil das einfach eine materielle Notwendigkeit auch ist, um im Leben voranzukommen. Und deswegen muss man sich, denke ich, immer sehr stark anschauen, was ist sozusagen der aktuelle kapitalistische Stand. Was wird da Menschen abverlangt? Also wie funktioniert gerade kapitalistische Selbstbestimmung und Durchsetzungsfähigkeit? Und dann kann man, denke ich, besser bewerten, wie der aktuelle Stand von Männlichkeit eigentlich gerade ist und wie er diskutiert wird. Und da passt es eben nur zu gut, dass sozusagen moderne kapitalistische Arbeiter, wir bleiben jetzt mal in der männlichen Form, die müssen teamfähiger sein heute, die müssen emotional intelligent sein. Für eine ressourcenschonende Menschenverwertung ist es ja auch wichtig, dass Männer zum Beispiel mehr zum Arzt gehen oder sich nicht totsaufen. Und deswegen gibt es eigentlich auch ganz andere Interessen, die Feminismus nutzen wollen, um Männlichkeit auch vor sich selbst zu retten. 2022 ist in Deutschland das Buch von Boris von Hesen erschienen, das heißt Was kosten Männer? Und da versucht er, die Kosten der toxischen Männlichkeit für den Staat aufzurechnen. Und ich denke, wir müssen uns fragen, wie kann es eigentlich sein, dass eine feministische Kritik an Männlichkeit plötzlich verwendet wird, um zu sagen, das ist einfach alles zu teuer. Das ist eigentlich unser Problem an der Männlichkeit und nicht die geschlechtliche Herrschaft.
Aber heißt es überspitzt gesagt, wir müssen erst den Kapitalismus abschaffen, bevor wir uns mit dem Patriarchat auseinandersetzen können?
Nee, das so gegeneinander auszuspielen, denke ich, ist nicht sinnvoll, sondern es ist, denke ich, eher da wichtig, auf die langen, ja vor allem sozialistischen und marxistischen Traditionen des Feminismus zurückzugreifen und eben den Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat zu verstehen und das als eine Systemfrage eben auch zu behandeln. Ich würde sagen, es stimmt einfach, in kapitalistischen Verhältnissen wird es nie sowas wie geschlechtliche Befreiung oder eine freiheitliche, eine patriarchale Herrschaft geben. Das heißt aber auf der anderen Seite überhaupt nicht, dass sich patriarchale Herrschaft automatisch auflöst, nur weil man Kapitalismus abschaffen würde.
Männlichkeit verraten, das fordert der Publizist Kim Poster in seinem neuen Essay. Das heißt genauso, Männlichkeit verraten, über das Elend der kritischen Männlichkeit und eine Alternative zum heutigen Pro-Feminismus. Das Essay ist im Neopheles Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Kim Poster.